Herzlich willkommen im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Und der auch jetzt, hier und heute für uns da ist, Gott sei Dank. Und wie schön, dass ihr da seid, dass Sie da sind, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können an diesem 11. Sonntag nach Trinitatis. Und den Wochenspruch für diesen 11. Sonntag nach Trinitatis, den hat Peter für uns aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 5.
Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade.
Danke. Dieser 11. Sonntag nach Trinitatis, worum geht's da? Demut ist ein Stichwort, Hochmut ist ein Stichwort. Es geht im Grunde genommen darum, die Gnade Gottes für sich zu entdecken. Vielleicht schon mal so ein bisschen als Sensibilisierung. Wir werden nachher die Epistel aus Epheser 2 hören. Und da gibt es einen Vers, da heißt es, aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf das sich nicht jemand rühme. Und das wird uns in diesem Gottesdienst beschäftigen. Und ich selber fand es sehr spannend, mich damit zu beschäftigen. Und wir wollen hören. Hören auf Gottes Wort, hören auf Epheser 2, die Verse 4 bis 10.
Aber Gott ist reich an Barmherzigkeit. Mit seiner ganzen Liebe hat er uns geliebt und uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Das tat er, obwohl wir tot waren aufgrund unserer Verfehlungen. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus auferweckt und zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Denn wir gehören zu Christus Jesus. So wollte Gott für alle Zukunft zeigen, wie unendlich reich seine Gnade ist. Die Güte, die er uns erweist, eben weil wir zu Christus Jesus gehören. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Denn wir sind Gottes Werk. Aufgrund unserer Zugehörigkeit zu Christus Jesus hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott selbst hat es im Voraus für uns bereitgestellt, damit wir unser Leben entsprechend führen können. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Lukas im 7. Kapitel. Ehre sei dir, Herr. Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen ein. Jesus ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. In der Stadt lebte eine Frau, die als Sünderin bekannt war. Sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war. Mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl ging sie dorthin. Die Frau trat von hinten an das Fußende des Polsters heran, auf dem Jesus lag. Sie weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie ihm die Füße, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, beobachtete das alles und sagte sich, wenn Jesus ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt, dass sie eine Sünderin ist. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er antwortete, Lehrer, sprich. Jesus sagte, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Da sie es nicht zurückzahlen konnten, schenkte er beiden das Geld. Welcher von den beiden wird den Geldverleiher dafür wohl mehr lieben? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem der Geldverleiher mehr geschenkt hat. Da sagte Jesus zu ihm, du hast recht. Dann drehte er sich zu der Frau um und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gebracht. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen nass gemacht und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, aber sie hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Darum hat sie so viel Liebe gezeigt. Wenn aber wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Aber Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Lob sei dir, Christus.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Eine Mutter hatte 3 Söhne und die waren jetzt mittlerweile alle auch schon aus dem Haus. Und sie hatten einen guten Weg in ihrem Leben gefunden. Wenn der Älteste nach Hause kam, dann sagte er, Mama, was gibt es im Haus zu tun? Kann ich irgendwas reparieren? Wenn der Mittlere nach Hause kam, dann sagte er, Mama, was gibt's heute zu essen? Und wenn der Kleine, der Jüngste, nach Hause kam, dann rannte er auf seine Mutter zu, nahm sie in den Arm und sagte, Mama, ich hab dich so lieb. 3 Söhne, die alle im gleichen Haus groß geworden sind, also die gleiche Erziehung und Mutter genossen hatten, so unterschiedlich. Die Mutter erzählt mit einem Lächeln, also ich habe schon eine ganze Weile gebraucht, bis ich ja das so kapiert habe, dass alle 3 ihre eigene Art und Weise haben, mir ihre Liebe zu zeigen. Der Große, der möchte was tun für mich. Etwas, was ich nicht oder nicht mehr tun kann. Ja, er möchte helfen. Der Mittlere, der mag einfach nicht nur mein Essen, sondern der liebt es wirklich auch, miteinander am Tisch zu sitzen, zu reden, die Gemeinschaft zu genießen. Aber klar, er isst auch gerne. Und der Jüngste, na, der war schon immer ein Schmusekater. Und der kann einfach aus vollem Herzen mir sagen, wie lieb er mich hat, mich in den Arm nehmen. Das würde der Große so nicht können. Die Mutter kann etwas an ihren Jungs wahrnehmen, weil sie alle 3 mit den Augen der Liebe sieht. Und dabei entdeckt, wie sie ihr Interesse an ihr jeweils unterschiedlich zeigen und ihre Liebe zum Ausdruck bringen. Sie sieht, wie unterschiedlich ihre Kinder sind. Und sie sieht auch, dass sie unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und dass sie eben, wie gesagt, unterschiedliche Arten haben, etwas zum Ausdruck zu bringen, eben auch die Liebe. Auch Jesus trifft im Haus vom Pharisäer Simon auf 2 sehr unterschiedliche Menschen. Die sind nicht in einem Haus groß geworden, die kommen aus 2 völlig, ja, 2 so verschiedenen unterschiedlichen sozialen Schichten. Und sie haben ja wirklich auch 2 Welten, die da aufeinander prallen. Dass Simon, der Jesus in sein Haus eingeladen hat, das ist ein wahrscheinlich doch sehr wohlhabender Pharisäer, dem die Gebote Gottes wirklich richtig am Herzen liegen. Der hat Gott lieb. Und der tut alles, um die Gebote Gottes zu halten, beziehungsweise meidet schon mal alles, was auch nur dagegen stehen könnte. Wahrscheinlich war Simon schon dabei, als Jesus gepredigt hat, als er hat das mitbekommen. Und er war irgendwie fasziniert von diesem Jesus, von dem, wie er redete und weiß ja nicht, was er sonst noch mitbekommen oder erzählt bekommen hat, was Jesus so getan hat, welche Wunder. Auf jeden Fall, wie er predigte, lehrte, das faszinierte ihn. Aber es riss ihn noch hin und her. Stellte Jesus mit seiner Art, die Liebe Gottes in den Vordergrund zu stellen, nicht die Gebote Gottes in den Schatten? Also Beispiel, wenn Jesus am Sabbat, am Ruhetag, seine Jünger Ehren raufen lässt, damit die ja so von der Hand in den Mund was dann nehmen und noch was ja zu essen, ich weiß nicht, ob sie am Maisfeld oder sonst wo vorbeigekommen sind, da kennen wir das ja her. Oder wenn er am Sabbat heilt, das hätte er dann einen Tag später machen können, missachtet er da nicht dieses wichtige Gebot, du sollst den Feiertag heiligen? Ist Jesus ein Prophet? Ist Jesus vielleicht sogar der so lang von uns ersehnte Messias, wie manche sogar meinen, oder ja, eben gerade nicht? Und er möchte Jesus nicht nur in seinem Haus empfangen, sondern er möchte ihn im positivsten Sinne des Wortes auf dem Zahn fühlen. Er möchte seine Lehre prüfen, er möchte sich mit ihm unterhalten, er möchte da mehr erfahren und mitkriegen von diesem Jesus. Echtes Interesse. Und während Simon reden und diskutieren möchte, sagt die namenslose Sünderin nichts. Kein Wort. Sie zeigt auf andere Weise, dass sie an Jesus Interesse hat und dass er ihr wichtig ist und ja, sie tut ganz, ganz viel. Sie bringt eben zum Beispiel so ein Alabastergefäß mit sehr kostbarem Nardenöl. Und wir kennen das aus der anderen Geschichte, wo Jesus gesalbt wird für sein Begräbnis von einer Frau, auch in einem Haus. Da wird gesagt, das hätte man doch für 300 Denare verkaufen können oder für mehr. Also ein Jahresgehalt, ein Denar, ein Tageslohn. Boah, kostbar. Und sie netzt Jesu Füße mit ihren Tränen, sie trocknet seine Füße, Handtuch Fehlanzeige, mit ihren Haaren und ja, schließlich salbt sie wie geplant die Füße mit dem Öl, mit dem Kostbaren. Und ich kann mir vorstellen, dass auch sie schon vorher, wir wissen es nicht, eine Begegnung mit Jesus hatte. Hatte Jesus ihr in dieser Begegnung schon einmal diese Vergebung zugesprochen, sie angesehen? Hatte sie diese Liebe und Vergebung schon mal erfahren, wofür sie sich jetzt bedanken wollte? Oder hatte sie einfach nur von den anderen gehört, was er ihnen, wie er sie getan hat, wie er sie angesehen hat, ja, wie sie Gottes Vergebung und Liebe und Aufnahme, Gnade erfahren hat? Wir wissen es nicht. Und wir wissen auch nicht, warum sie weint. Sie sieht in Jesus, in jedem Fall sieht sie in ihm einen Freund, einen Helfer, einen, der sie rausholt aus dem, was sie so kaputt macht. Und was sie auch kaputt gemacht hat. Was wir garantiert wissen dürfen, wovon wir ausgehen können, dass sie nicht bei Simon eingeladen war. Und da frage ich mich natürlich schon, wie kommt sie denn in sein Haus, bitteschön? Ich habe es gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich kann es mir gut vorstellen. Es hieß in dem, was ich gelesen habe, dass es damals durchaus soziale Sitte war, wenn es ein gesellschaftliches Mahl gab, auch in einem Privathaus. Also ich stelle mir vor, der ist wohlhabend, ja, so, und dann ist da so ein Innenhof und da durften neugierige Zuschauer durchaus mit dazukommen. Das war üblich, das durfte man. Und sie da, auch wenn sie eben so eine Stadtbekannte ist, rauszuschicken, das hätte wahrscheinlich nicht gut ausgesehen. Das sind also zwei total unterschiedliche Menschen, die Jesus begegnen und denen Jesus begegnet. Beide haben ganz unterschiedliche Erwartungen an Jesus, beide haben ganz unterschiedliche Interessen und auch ganz unterschiedliche Art und Weise, auszudrücken, ja, wie sie dieses Interesse zeigen und wie sie ihm ja auch etwas gegenüber ausdrücken. Und Jesus? Ich denke mal, die beiden sind nicht unbedingt so fürchterlich bekannt, eher Fremde für ihn. Und trotzdem schaut Jesus beide mit Augen der Liebe an. Er schaut sie mit Augen der Liebe an. Und da bitte ich euch, sich das wirklich mal einen Moment vorzustellen. Also ich bin zu Gast im Hause eines anderen und dann kommt da jemand und überschüttet mich mit Zärtlichkeiten. Ich glaube, wir würden irgendwie so ein bisschen auf Abwehr gehen und würden gucken, wie kommen wir da jetzt raus. Das würden wir irgendwie versuchen zu vermeiden. Jesus ist mittlerweile schon so eine Art Promi damals. Und er ist es mittlerweile gewohnt, dass sich Leute um ihn drängen und dass manche ihn auch berühren wollen, um etwas zu empfangen oder etwas auszudrücken. Und er weist diese Frau nicht zurück. Und er weiß, auch diese Tränen müssen jetzt geweint werden. Und Jesus spürt wahrscheinlich auch, wie unwohl Simon sich bei der ganzen Sache fühlt. Eine Sünderin. Eine stadtbekannte Sünderin in seinem Haus. Und Jesus lässt sich von der anfassen in dieser Art und Weise. Die Skepsis droht zu überwiegen. Das kann kein Prophet sein, sonst wüsste er, was das für eine ist und würde das nicht zulassen. Doch anstatt zur Gegenrede überzugehen und jetzt bitte Simon doch voll in die Schranken zu weisen, macht Jesus was anderes. Er geht, finde ich, wirklich auf ihn ein und gibt auch ihm das, was er braucht. Was ist das? Nun, er fordert ihn zunächst zum Nachdenken heraus. Zwei Schuldner, stell dir vor. Ein Geldleiher. Einmal 50 Denare Schulden, nicht gerade wenig, ja, zwei Monatsgehälter so in etwa, und einmal 500. Boah. Beide können nicht bezahlen. Beiden wird es erlassen. Was meinst du, wer wird jetzt den mehr lieben, der das da erlassen hat, die Schuld? Ich vermute, ich denke, der, dem mir geschenkt wurde. Korrekt. Woher die Großzügigkeit in dem Gleichnis von dem Geldverleiher? Also es ist ja nicht nur heute so, dass keiner so blöd sein wird, solche Summen eben mal zu verschenken. Auch damals nicht. Jetzt habe ich auch wieder gelesen, auch das wusste ich nicht unbedingt, dass damals Gott durchaus immer mal wieder mit Blick auf seine Barmherzigkeit mit einem Geldverleiher verglichen wurde, der großzügig Schuld vergibt. Also es war nicht einmalig. Und das macht Jesus deutlich, dass Gott sich durchaus den Regeln seiner Zeit und wie es sonst so normalerweise läuft, widersetzt. Und deswegen macht Jesus das auch. Er widersetzt sich dem, was durchaus damals üblich ist. Zum Beispiel, indem er sich von dieser Frau berühren lässt, was kein anständiger Mann, ja, machen würde. Er nimmt sie an, er schickt sie nicht weg. Und interessanterweise weist er auch Simon nicht von sich weg, sondern er weist ihn auf etwas hin. Er will ihn nicht runterputzen, sondern er will ihn gewinnen, finde ich. Bei dem wird das, es wird deutlich, wie er ihn anspricht. Er redet ihn sehr freundlich, fast vertrauensvoll mit seinem Namen an. In dieser Situation sagt: Simon, ich habe dir was zu sagen. Und Simon signalisiert Hörbereitschaft. Meister, Rabbi. Rabbi heißt sogar mein Meister, ja? Also da ist Ehrfurcht auch mit drin. Sag es, ich höre. Und er hört. Und wie er ja auf das Gleichnis antwortet, finde ich total sympathisch. Naja, also ich denke, ich vermute, der, dem er mehr erlassen hat. Hey, der Simon riecht den Braten. Der weiß schon, worauf das hinausläuft. Und er widerspricht nicht. Vergebung brauchen alle. Schuldig vor Gott ist jeder. Da kommt keiner einfach so raus. Jeder und jede ist auf Gottes Gnade, Vergebung, Barmherzigkeit angewiesen. Auch er. Er würde sich nie und nimmer mit dieser Frau vergleichen. Genauso wenig, wie man diese Summen vergleichen kann. Aber er merkt, worauf Jesus hinaus will. Und dem widerspricht er nicht. Simon, du hast mir kein Wasser gegeben, als ich zu dir kam, um mir die Füße zu waschen. Nö. Wäre auch nicht seine Pflicht gewesen als Gastgeber. Also Füße waschen war Sklavendienst, aber es war seit Abraham gute Sitte einem Gast. Ja, man ist mit Sandalen in staubigen Straßen nicht auf Asphalt rumgelaufen, das war verschwitzt, verstaubt. Und wenn man jetzt so zu einem Gastmahl kam, in vornehmen Häusern legte man sich zu Tisch, also ja, auf den linken Arm gestützt, auf einer Liege, mit dem rechten nahm man und aß man, und die Füße waren so nach hinten abgeknickt, deswegen kam die Frau auch von hinten an ihn heran. Und wenn man sich da so die Schuhe, das machte man, die Sandalen auszog, dann war es schon schick, wenn die nicht mehr so, ja, wenn die gewaschen waren. Simon, du hast mir keinen Kuss gegeben, als ich zu dir kam. Nö, war auch nicht unbedingt Pflicht. Aber es war Zeichen der Verbundenheit und der Freundschaft, der Freundlichkeit. Das kennt man ja aus Frankreich oder heute noch das war ein Zeichen. Deswegen war der Judaskuss, dieser verratende Kuss, ja auch so schrecklich und schlimm. Simon, du hast mir das Haupt nicht gesalbt, also geölt, mit Öl gesalbt, als ich zu dir kam. Nö, muss man auch nicht. Also Jesus denkt da auch nicht etwa an so kostbares Nardenöl, wie die Frau benutzt. Es war wohl damals durchaus auch dann üblich, wenn man einen Gast besonders ehren wollte, ihn mit einem durchaus normaleren Öl zu salben und ihn damit zu ehren. Und ich lasse jetzt mal weg, was Jesus zu der Frau sagt. Wir haben das ja alles vor Augen und vor Ohren und merken, wie viel sie ausdrückt, was Jesus ihr wichtig ist, wie sie ihr Interesse, ihre Dankbarkeit und auch ihre Sehnsucht ausdrückt, was da alles rauskommt. Und man könnte sagen, das alles hast du mir nicht getan, sagt Jesus. Und man könnte ergänzen, trotzdem bin ich hier in deinem Hause, bin geblieben, habe mir diskutiert, mit dir gegessen. Und zwar wirklich gerne. Da, wo du bist und so wie du bist, bin ich gerne bei dir hier. Das sagt er aber beiden in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit. Er schaut beide mit Augen der Liebe an. Und dann geht er aber noch einen Schritt weiter. Und er signalisiert dem Simon, pass auf, dass du über deine Liebe zu Gott und deine Liebe zu den Geboten nicht die Liebe zu den Menschen vergisst und die Barmherzigkeit. Und jetzt kommt etwas, was wir aus anderen Stellen auch durchaus kennen, aus dem 1. Johannesbrief Kapitel 4 oder aus dem Doppel- bzw. Dreifachgebot der Liebe. Liebe Gott von ganzem Herzen mit allem, was du bist und was du hast, und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn jemand sagt, er liebt Gott und hasst seinen Bruder, seine Schwester, der ist nicht in Gott und Gott in ihm. Das geht nicht. Und der Frau sagt er, du hast zwar Schuld auf dich geladen, ja, aber du hast auch die Chance ergriffen, dass du da rauskommst. Bleib dabei. Du wirst nicht auf das war festgelegt und das muss nicht deine Zukunft bestimmen. Vergiss die Menschen nicht. Bleib bei dem und ehre Gott mit deinem Tun. Er will deine Zukunft sein und bestimmen. Jesus schenkt beiden Menschen, die so unterschiedlich sind von ihrer Geschichte, von ihrer Herkunft, mit ihrem ganzen, ja, sich auszudrücken und zu denken, er schenkt Simon und der namenlosen Frau so viel, ja, was eigentlich? Liebesvorschuss. Das könnte man vielleicht Gnade auch sagen, Liebesvorschuss. Und wie gut tut uns auch ein Liebesvorschuss, auch uns. Das Abendmahl, das wir feiern, da werden wir an den Tisch des Herrn geladen, da lädt er uns ein. Und da dürfen wir kommen, so wie wir sind, und bekommen einen Liebesvorschuss. Werden mit Augen der Liebe gesehen, so unterschiedlich, wie wir hier sind, sitzen und stehen. Und da können wir alles bringen. Unsere Schuld, unsere Tränen, unsere Dankbarkeit, unser Interesse, unsere Neugierde, unsere Liebe, einfach alles. Und uns wird deutlich, ich brauche das und auch die Vergebung. Keiner kommt ohne aus, auch niemand von denen, die jetzt neben mir stehen und auch von denen, die jetzt nicht neben mir stehen. Die Mutter mit den drei Söhnen, sie hätte das auch ganz anders machen können. Sie hat ja eine Weile gebraucht, um in den unterschiedlichen Begrüßungen ihrer Söhne den Ausdruck der Liebe auch zu erkennen, bei jedem auf seine Weise. Sie hätte auch sagen können, ja, der Kleine, der kommt auf mich zu, nimmt mich in den Arm und sagt, ich hab dich lieb. Der Mittlere, ja, der will immer nur Hotelmama, sich an den gedeckten Tisch setzen, na klasse. Und der Große, ja, der muss scheinbar mal beweisen, dass er es kann. Hätte sie diesen Blick der Liebe mit den Augen der Liebe nicht gehabt, wäre ihr ganz, ganz viel entgangen von der Liebe, die ihre Söhne für sie hatten. Und die Söhne hätten, denen wäre ganz viel entgangen von dem, was die Mutter ihnen in den Begegnungen geben kann. Augen der Liebe. Jesus schaut die Menschen mit Augen der Liebe an. Und dann geht er auch mit uns einen Schritt weiter und möchte, dass wir einander so sehen und behandeln. Nicht festgelegt auf die Vergangenheit, sondern frei in die Zukunft zu gehen und Dinge und Menschen mit anderen Augen zu sehen und zu behandeln. Das schenke uns Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.